Das Johannesevangelium, es gehört wahrscheinlich zu den beliebtesten Büchern der ganzen Bibel. Verse aus dem Johannesevangelium werden auswendig gelernt. Und es hat tatsächlich etwas sehr Besonderes, dieses Evangelium. Auf der einen Seite ist es sehr einfach geschrieben. Es verwendet gar nicht eine große Vielzahl an unterschiedlichen Worten, sondern vieles, was sich wiederholt, was relativ einfach geschrieben ist. Und doch eine Tiefe hat, etwas Bewegendes, etwas, was einen irgendwie nicht mehr loslässt. Origenes, er schreibt über dieses Evangelium: Um das Evangelium recht zu verstehen, muss man selbst wie sein Verfasser an der Brust Jesu geruht haben. Also, es geht hier nicht einfach nur darum, ein paar historische Begebenheiten, ein paar Erzählungen zu finden, sondern um es wirklich zu verstehen, muss man Jesus kennen. Muss man ja an seiner Brust nah, an seinem Herzen gewesen sein. So dieses Bild gebraucht Origenes. Johannes Calvin, er schreibt, alle vier Evangelien haben die Absicht, Christum zu zeigen. Man darf wohl sagen, die ersten drei bringen den Leib, Johannes aber die Seele. Dieses Evangelium ist der Schlüssel für die drei anderen. Wer den starken Heiland, wie er in diesem Buche uns vor die Seele gemalt wird, ergriffen hat, der wird erst mit Nutzen lesen, was die anderen von ihm berichten. Eine außergewöhnliche Aussage hier von Calvin, wobei man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man inspirierte Bücher Gottes miteinander vergleicht. Aber wir verstehen durchaus, das Johannesevangelium, es steht ein bisschen heraus unter den vier Evangelien. Wir wollen es nicht missen, wollen wir es mal so sagen. Wir wollen es nicht missen. Es ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist und tatsächlich hilft, wenn wir verstanden haben, gerade wer Christus ist, wie Johannes es uns hier aufzeigt, dass wir auch die anderen drei Evangelien damit ein bisschen besser verstehen. Nun, wir wollen erstmal, bevor wir tatsächlich direkt in die Materie eintauchen, ein bisschen schauen über diese Einleitungsfragen. Wer war der Autor? Tatsächlich in den anderen Evangelien ist es gewöhnlich so, dass der Autor gar nicht konkret genannt wird. Hier im Johannesevangelium benennt sich der Autor selbst. Wisst ihr, wie sich der Autor, der Verfasser hier selbst benennt im Johannesevangelium? Tim. Genau. Der Jünger, den Jesus liebt. So nennt er sich selbst. So nennt der Verfasser sich selbst. Oder manchmal auch nur der Jünger. Und das ist seine Selbstbezeichnung. Aber dahingehend besonders, weil er das wirklich aufzeigt und verdeutlichen will, bekräftigen will, ich war dabei. Das, was ich hier aufschreibe, das habe ich selbst erlebt. Ich war dabei. Am Anfang schreibt er in der Wir-Form in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben das gesehen. Und ganz am Ende des Evangeliums, da schreibt er dann in Johannes 21, Vers 24, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also wir erfahren, ein Jünger hat es geschrieben. Und dann, wenn man mal schaut, wo von dem Jünger, den Jesus lieb hatte, wo der vorkommt, dann erfahren wir von diesem Jünger, dass er beim Abendmahl dabei war, dass er direkt neben Jesus zu Tisch lag und dass er bei dem Verhör und sogar bei der Kreuzigung direkt dabei war. Er ist auch mit Petrus zum leeren Grab gelaufen am Ostermorgen und er ist dem auferstandenen Jesus mit den anderen Jüngern am See Tiberias begegnet. Immer da verweist er auf den Jünger, den Jesus liebte. Wir sehen also, der Autor war ein Augenzeuge. Und er muss einer der nächsten Jünger von Jesus gewesen sein. Also er gehörte zu einem der zwölf. Er gehörte zu den zwölf Aposteln, zu den zwölf Jüngern. Und wenn man nun das Evangelium mit den anderen drei vergleicht, dann fällt auf, dass zwei Namen, die in den ganzen Evangelien ganz häufig genannt werden, in den anderen Evangelien ganz häufig genannt werden, gar nicht vorkommen. Zwei Namen von sehr bekannten Jüngern kommen hier im Johannesevangelium gar nicht vor. Wisst ihr, welche das sein könnten? Johannes. Und wie hieß Johannes' Bruder? Jakobus. Johannes und Jakobus, die im Grunde mit Petrus zu diesen drei ja etwas herausstehenden Jüngern von Jesus genannt werden, die Jesus auch in den anderen Evangelien immer mal wieder ein bisschen beiseite nimmt und nochmal zusätzlich belehrt oder sowas, die Söhne des Zebedäus, ja, Johannes und Jakobus, die werden nicht einmal erwähnt im Johannesevangelium. Und interessant ist auch, Johannes der Täufer wird nur Johannes genannt. Die anderen drei Evangelien, sie nennen immer Johannes der Täufer. Und nur im Johannesevangelium heißt Johannes der Täufer einfach nur Johannes. Er hatte scheinbar keine Probleme, ihn auseinanderzuhalten. Genau. Also es gibt eine recht logische Schlussfolgerung, wenn man es vergleicht. Wir hören von Petrus und von anderen Jüngern, Andreas und so weiter. Aber es bleiben im Grunde Jakobus und Johannes, die nicht erwähnt werden. Und dann wissen wir aus Apostelgeschichte 12, dass Jakobus ziemlich früh gestorben ist. Dass er also nicht der sein kann, der noch Jahre später ein Evangelium geschrieben hat. Und die logische Schlussfolgerung ist die, dass der Jünger, den Jesus liebte, nämlich der Jünger Johannes ist. Auch die Kirchenväter bestätigen das ganz einheitlich, dass der Jünger, der Apostel Johannes, der Autor des vierten Evangeliums war. Es gibt eine ziemliche Einheit in ihrem Zeugnis. Ein Schüler von Johannes, der hieß Papias von Hierapolis, der schrieb etwa so 125 nach Christus, dass sein Lehrer, der Apostel Johannes, ein Evangelium geschrieben hat. Und eine Generation später, da schrieb auch Irenäus, der war ein Schüler von Polycarp und Polycarp war wiederum ein Schüler von Johannes. Also eine Generation weiter, Irenäus, er schreibt etwa 180 nach Christus folgendes. Darauf, als letzter der Evangelisten, gab Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seiner Brust ruhte, während seines Aufenthalts in Ephesus in Asien das Evangelium heraus. Alle Ältesten, die in Asien mit Johannes, dem Jünger, zusammentrafen, bezeugten, dass er ihnen diese Dinge vermittelt habe, denn er weilte dort bis zur Zeit Trajans. Trajans, der Kaiser dann von Rom. Noch einige andere bezeugen diese Autorenschaft von Johannes, zum Beispiel Clemens von Alexandria, etwa 200 nach Christus. Er lehrte in einer christlichen Schule in Alexandria und er unterrichtete seine Schüler über die Entstehung des Johannesevangeliums und er schreibt, zuletzt hat Johannes in der Erkenntnis, dass die äußerlichen Tatsachen in den Evangelien bereits behandelt sind, also in den drei anderen Evangelien, auf Veranlassung seiner Schüler und vom Geist inspiriert ein geistliches Evangelium verfasst. Nun, ein geistliches Evangelium bedeutet nicht, dass die anderen Evangelien ungeistlich waren oder auch unwahr oder nicht inspiriert, sondern es bedeutet, dass schon sehr früh erkannt wurde, der Fokus, der Schwerpunkt von dem Johannesevangelium ist ein anderer als der in den anderen drei Evangelien. Und das ist das, was auch Calvin so kostbar war. Dieses Evangelium, es führt tiefer in die Seele von Jesus hinein, zum Kern seiner Person. Und nicht nur seiner Taten. Im Canon Muratori, letzte Zitat hier aus dieser Zeit, im Canon Muratori heißt es, das vierte Evangelium stammt von Johannes. Als Johannes, einer der Jünger, von seinen Mitjüngern und Bischöfen gedrängt wurde, sprach er zu ihnen, fastet diese drei Tage mit mir, dann wollen wir einander mitteilen, was uns geoffenbart worden ist. Und in der folgenden Nacht wurde Andreas, einem der Apostel, geoffenbart, dass Johannes alles in seinem eigenen Namen aufschreiben sollte, während alle anderen überprüfen sollten, was er geschrieben haben würde. Kein Wunder, dass Johannes von sich selbst sprechend in seinen Briefen sagt, was wir mit unseren Augen gesehen und mit unseren Ohren gehört und was unsere Hände betastet haben, das verkünden wir euch. Damit erklärt er sich nicht nur als Augenzeuge, sondern auch als Verfasser all der wunderbaren Taten des Herrn. Also hier nach diesem Bericht waren es sozusagen mehrere der Jünger Jesu und sie haben gebetet und beratschlagt, wer denn nochmal ein Evangelium schreiben sollte, sozusagen im Namen der Jünger. Und dann wurde auf eine Offenbarung hin Johannes ausgewählt. Nun, wir wissen nicht ganz genau, wie diese historischen Überlieferungen, ob das nun alles so stimmt, aber das ist halt eine frühe Tradition. Johannes erlebte nach Aussage der Kirchengeschichte nach dem Tod von Paulus in Kleinasien, vor allem in Ephesus, von wo er auch wirksam war, und er schrieb sein Evangelium demnach in der Zeit des Kaisers Domitian, der regierte von 81 bis 96 nach Christus. Und dann starb er, wir haben das gerade eben gelesen, zur Zeit von Trajan, das heißt etwa 98 nach Christus. Wenn man bedenkt, das ist etwa 70 Jahre nach Jesu Tod. Johannes ist ein alter Mann geworden. Wenn man bedenkt, dass er dann einfach in seinem frühen Erwachsenenalter, vielleicht so um die 20 oder sowas, Jesus folgte, dann war er schon ein alter Mann, als er das aufschrieb. Und es passt ein bisschen zu dem, was ganz am Ende von Johannes Evangelium genannt ist, wo dann schon dieses Gerücht aufkam unter den Jüngern, oh, vielleicht wird Johannes leben, bis Jesus wiederkommt. Was ist der Zweck des Johannes-Evangeliums? Er sagt es selbst frei heraus, hier in Johannes 20, Vers 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Klammer auf, einige davon sind in den anderen Evangelien bereits geschrieben. Einige wurden gar nicht aufgeschrieben, weil es so viele waren, dass die Welt die Bücher nicht fassen könnte, wie es dann im letzten Kapitel heißt. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also dieser Doppelzweck, welches Johannes verfolgt, ist, einmal Glauben zu wecken. Glaube, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Also, Jesus ist der versprochene Messias, der Christus, der schon im Alten Testament vorhergesagt wurde, dieser Retter. Und Jesus ist die Erfüllung davon, der Messias, König, Priester und Prophet. Aber nicht nur das, nicht nur sein Amt, sondern dieser Retter, dieser Christus, dieser Messias, er ist der Sohn Gottes. Auch darauf legt Johannes großen Wert, er ist Gott selbst. Auch nicht nur Gottes Sohn sozusagen als Name, wie manche Könige oder sowas dann sozusagen, oder auch das Volk Israel manchmal diesen Namen als Würdentitel angenommen hat, sondern er ist wirklich der Sohn Gottes dem Wesen nach. Und der zweite Teil davon ist, durch diesen Glauben sollt ihr Leser, Leben haben. Dieser Glaube soll etwas verändern, nicht nur sozusagen ein Anerkennen, dieser Jesus ist tatsächlich der, von dem prophezeit wurde, können wir abhaken, okay, sondern damit ihr Leben habt durch den Glauben, dass das etwas, eine Verbindung bringt zwischen euch und Gott, dass es einen Unterschied macht. Wir können also sehen, die Adressaten, wen hat Johannes hier angeschrieben? Es waren wahrscheinlich Christen oder auch Interessierte in den Gemeinden in Kleinasien. Er setzt einiges voraus, Also er lässt manche Dinge aus, die in den anderen Evangelien schon geschrieben sind. Deswegen kann man denken, es waren zumindest Leute hier, an die er schreibt, die irgendwie schon etwas wussten von der Geschichte von Jesus. Aber er wollte sie noch mehr dahin führen, dass sie wirklich erkennen, er ist der verheißene Retter. Und dass sie wirklich dahin kommen, dass sie im Glauben gestärkt werden, in dieser persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Also auch ein direkter Aufruf zum Glauben. Nun, es gibt einige Besonderheiten, die tatsächlich das Johannesevangelium aus dieser Reihe der vier Evangelien ein bisschen herausstellen. Wir finden kein einziges Gleichnis im Johannesevangelium. Wobei es in die anderen drei viele Gleichnisse haben. Wir haben einige Bildreden oder einige Vergleiche, bildliche Vergleiche oder Symbole, aber wir haben keine klassischen Gleichnisse, wie sie in den anderen Evangelien vorkommen. Wir haben keine einzige Dämonenaustreibung, keine Reinigung von Aussätzigen, keine Liste der 12 Apostel, keine Abendmahlseinsetzung, keine Einzeitrede, keine Geburtsgeschichte, keine Versuchungserzählung, kein Bericht vom Berg der Verklärung. Und so gibt es viele Dinge, die in den anderen Evangelien fast überall vorkommen, aber nicht im Johannesevangelium. Aber es gibt einige Berichte im Johannesevangelium, die kommen in den anderen dreien gar nicht vor. Die Hochzeit zu Kana, die erste Tempelreinigung. Es gab offensichtlich zwei, eine am Anfang seines Dienstes und eine wieder am Ende. Das Gespräch mit Nikodemus, das Treffen mit der samaritanischen Frau am Brunnen, der Gelähmte am Teich Bethesda, der Blindgeborene, den Jesus sehend macht, Lazarus, den er aus den Toten auferweckt, die Abschiedsreden, das hohe priesterliche Gebet, die Begegnung mit Petrus am See Tiberias. Viele Dinge, die tatsächlich nur im Johannesevangelium zu finden sind. Eusebius im 4. Jahrhundert, der eine Kirchengeschichte aufgeschrieben hat, der bekannt dafür war, dass er sozusagen all die Schriften gelesen hat, die zu seiner Zeit kursierten und alles sorgfältig geprüft hat und zusammengestellt hat. Er stellt die These auf, also Johannes, er schreibt vor allem auch das auf, was noch vor dem Tod von Johannes dem Täufer passiert ist. Die anderen drei Evangelien, sie beginnen sozusagen erst so richtig mit einer Anmerkung, dass Johannes der Täufer gefangen genommen wurde. Aber diese erste Zeit in Galiläa, wo Jesus und Johannes noch zeitgleich wirkten, das finden wir nur im Johannesevangelium. Und so ist seine These, dass Johannes es auch ein besonderes Anliegen war, inhaltlich ein bisschen vorzugreifen und zu sagen, okay, also die ersten Dinge, die Jesus gemacht hat, die sind in den anderen Evangelien gar nicht enthalten. Und er fügt quasi hinzu, was gerade auch bevor Johannes der Täufer gefangen genommen wurde, was Jesus dort gelehrt und getan hat. Nun, wir wollen einmal in die Gliederung hineingehen und mal schauen, wie ist dieses Evangelium aufgebaut. Wir finden, und das ist auch einzigartig im Johannesevangelium, wir finden eine Einführung, die ziemlich besonders ist. Die ersten 18 Verse im ersten Kapitel, eine Einführung. Und hier heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir finden hier gleich am Anfang im Grunde einen Bezug zu 1. Mose, ja, den Schöpfungsbericht. Da, wo das Alte Testament anfängt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und so finden wir hier, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es beginnt hier mit einer klaren Hinweis darauf, dieses Wort, wo er dann später heißt, dieses Wort, das Fleisch geworden ist, das wir gesehen haben, Jesus Christus, er ist Gott. Und Johannes ersetzt sozusagen sein Evangelium in einen Kontext, der weit über die Geburt oder weit über ja, das erste Jahrhundert hinausgeht und es reicht hinein bis zu dem Ursprung der Welt. Er sagt, also hier müssen wir hin, um zu verstehen, wer Jesus ist. Am Anfang, da wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat, da war das Wort schon da. Und dieses Wort, Jesus, er ist Leben und Licht für die Menschen. Diese Wirkung, die er hat, er ist nicht nur Gott, sondern er ist auch der Gott, den wir brauchen. Er erleuchtet die Menschen, er kann allein Leben schenken für die Menschen. Und dieser Gott, er ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden, wir sahen seine Herrlichkeit, er wohnte unter uns. Diese ersten 18 Verse, sehr, sehr dicht geballt, aber von höchster theologischer Brisanz. Im Grunde zeigt er hier in wenigen Versen auf die Göttlichkeit Jesu, dieses Wunder der Fleischwerdung, der Inkarnation und die Bedeutung von Jesus für uns Menschen. Dann finden wir in den ersten 10 Kapiteln, also von Kapitel 1, Vers 19 bis zum Ende des 10. Kapitels, die Zeichen des Christus. Die Zeichen des Christus. Und hier verbindet Johannes das Wirken Jesu mit dem Glauben an Jesus. Wir finden in den ersten 4 Kapiteln, und das ist sehr, sehr spannend, wenn man das mal ein bisschen nachgeht, zum einen die Verse 19 bis 34, das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und sein Zeugnis ist, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und in Vers 34 sagt er, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also hier, es ist bei der Taufe von Jesus und Johannes der Täufer, er gibt Zeugnis, siehe das Lamm Gottes und siehe, er ist der Sohn Gottes. In Vers 35 bis 51 ist dann das Zeugnis der ersten Jünger und hier kommt Andreas zu Petrus, zu Simon Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Also das Zeugnis über Jesus. Dann Vers 45, wir haben den gefunden, Philippus spricht zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten Jesus, den Sohn von Josef von Nazareth. Also wieder dieses Zeugnis, wer ist Jesus? Er ist der Verheißene, der Christus. Und zwar Jesus, der Sohn von Josef von Nazareth. Erst glaubt Nathanael nicht so richtig, aber dann als Jesus ihm begegnet, dann heißt es in Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wir haben hier in diesem ersten Kapitel schon eine Dichte an Titeln, an Namen, die Jesus gegeben werden. Und das ist sozusagen wie eine Einführung, was sich dann durch das ganze Evangelium zieht, wo darauf hingewiesen wird, all das ist wahr. Das Zeugnis von Johannes dem Täufer und das Zeugnis dieser ersten Jünger, das ist wirklich wahr. Das ist nicht nur irgendwie eine Schwärmerei, sondern sie haben erkannt, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinfortnimmt. Jesus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das offenbart sich dann auch in Kapitel 2, im ersten Teil, die ersten 12 Verse, die Hochzeit zu Kana. Hier offenbart Jesus sein erstes Wunder. Und tatsächlich in den anderen Evangelien ist das nicht genannt, aber sein erstes Wunder, und Johannes betont das richtig, sein allererstes Wunder, sein erstes Zeichen war, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Er offenbart seine Macht über die Materie und zeigt aber auch auf, dass er der ist, der die wahre Freude und die wahre Fülle und ja eine Art Vorgeschmack der Fülle des himmlischen Reiches bringen kann. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Zeichen, er hat etwas offenbart damit über seine eigene Kraft, über seine eigene Herrlichkeit und seine Jünger glaubten. Dann im zweiten Teil von Kapitel 2, die Tempelreinigung, hier offenbart Jesus eine geistliche Autorität, dass er all die Geldwechsler und Verkäufer dort hinausschickt. Und dann lesen wir in Vers 22, als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also auch dieses Ereignis, es führte dazu, dann ein bisschen mit Verzögerung, als Jesus auferstanden war, es führte dazu, dass die Jünger glaubten an die Schrift und glaubten an das Wort Jesu. In Kapitel 3, in der ersten Teil, bis Vers 21, das Gespräch mit Nikodemus, hier offenbart Jesus seine Weisheit und er stellt einen der höchsten Lehrer Israels, Nikodemus, diesen Pharisäer, er stellt ihn ein bisschen zur Rede und sagt, du bist ein Lehrer Israels und du weißt nicht, wovon ich rede. Aber er offenbart ihm auch diesen bekannten Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. All diese einzelnen Bereiche, sie haben alle mit Glauben zu tun. Sie sollen alle zum Glauben führen. Sie unterweisen alle, was Glauben ist. Dann im zweiten Teil finden wir wieder ein Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und er bezeugt, Jesus ist so viel größer als ich. Er hat den absoluten Vorrang. Es gab manche Streitigkeiten, ob nicht vielleicht Johannes der Täufer eigentlich höher zu achten ist. Und was sagt er selbst? Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Ein wunderbares Zeugnis von Johannes dem Täufer, was er über Jesus hier ablegt. Jesus ist so viel größer. Er hat solch eine Ehre, solch eine Würde. Er hat eine Vorrangstellung über alles. Dann finden wir in Kapitel 4 die Begegnung mit der samaritanischen Frau. Und hier offenbart Jesus seine Einsicht in den Zustand des Menschen, sowohl was die Sünde angeht, als auch was einen falschen Gottesdienst angeht. Und in Kapitel 4, Vers 42, ganz am Ende, da heißt es, dass die ganzen anderen Dorfbewohner, sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Also aus diesem Gespräch mit der Frau am Brunnen, es führt zu einem Glauben im ganzen Dorf. Jesus ist der Retter der Welt. Dann finden wir im zweiten Teil von Kapitel 4, Verse 43 bis 54, die Heilung des Sohnes vom königlichen Beamten. Und hier zeigt Jesus, dass er Macht hat, selbst über eine Distanz. Er heilt den Sohn aus großer Entfernung. Und hier heißt es dann in Vers 53, da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt, und er glaubte, und er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Wieder. Johannes, er zeigt immer wieder auf, das hat Jesus getan und so steht es in Verbindung mit Glauben. Mit Glauben, mit Glauben. Es gibt kein Evangelium, was so viel vom Glauben spricht wie Johannes. Aber dann finden wir den zweiten Teil, Kapitel 5 bis 10. Also wenn wir sagen, die ersten vier Kapitel ist der Glaube an Christus, da ist der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Unglauben gegenüber Christus. Und hier finden wir ganz plötzlich eine wachsende Skepsis, eine manchmal ein bisschen gemischte Gefühle, Unsicherheit, aber auch ziemlich offene Gegenwehr. Es beginnt mit der Heilung eines Lahmen am Sabbat. Das ist diese Geschichte von dem Gelähmten, der seit 38 Jahren gelähmt war, und an einem Sabbattag heilt Jesus ihn am Teich Bethesda. Und er muss sich rechtfertigen für sein Tun, weil natürlich die Leute ankamen und sagen: Was fällt dir ein, an einem Sabbat hier so etwas zu wirken? Und er erklärt: Ich bin eins mit dem Vater. Gott wirkt an diesem Tag und ich wirke auch. Und hier heißt es dann in Kapitel 5, Vers 17: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst so Gott gleich machte. Hier sehen wir, plötzlich wächst ein Widerstand. Plötzlich, schon ziemlich früh, fangen sie an, darüber nachzudenken, wie können wir ihn eigentlich töten? Und Jesus, er verteidigt sein Tun in einer längeren Rede, dass er aufzeigt durch das Zeugnis von Johannes, dem Propheten, und seine Werke, die von ihm zeugen, und der Vater selbst, der von ihm zeugt, und auch die Schriften des Alten Testaments, die auf ihn weisen und von ihm zeugen. All das ist bezeugt, und dennoch wollen die Leute nicht glauben und dennoch wollen die Leute ihn töten. Dann finden wir in Kapitel 6 die Speisung der 5000 beim Passafest oder nahe des Passafestes. Und erst werden sie alle satt und sind so begeistert, dass sie ihn so zum König machen wollen. Aber dann gebraucht Jesus dieses Wunder, dieses Zeichen der Brotvermehrung und Fischvermehrung, dass er ihnen Speise gibt, leibliche Speise. Er gebraucht es, wie ganz oft im Johannesevangelium, um jetzt daraus eine Botschaft zu machen, eine Predigt zu machen. Und er sagt, und das passt in diesem Kontext des Passafestes, ihr erinnert euch, das Passafest, es war ja diese Erinnerung daran, dass Israel aus der Sklaverei in Ägypten hinausziehen konnte und sie sollten sich nur ungesäuertes Brot machen, aber sie wurden versorgt, obwohl sie in Eile aufbrechen mussten, obwohl sie nichts sich mitnehmen konnten, was lange hält, wie bei gesäuertem Brot. Sie brachen auf und Gott hat sie versorgt. Er hat Brot, Manna gegeben. Ja? Und darauf geht Jesus jetzt ein und er spricht von dem Brot des Lebens. Die Menschen, die würden gerne weiter Brot haben, so wie Jesus das vermehrt hat und sagt, ja, also bei Mose hat Gott doch auch Brot gegeben, was gibst du jetzt für ein Zeichen weiter? Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das wahre Brot. Und ich lese dir einfach mal direkt. Hier heißt es, Ab Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Unfassbare Aussage, die für die Juden hier. Und plötzlich kippt das Ganze wieder ziemlich schnell. Am Anfang wollten sie ihn zum König machen und jetzt wollen sie ihn töten. In Vers 67 heißt es, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Also am Anfang, selbst solche, die ihn gut fanden, die ihm nachgefolgt sind, die eine Zeit lang an ihn glaubten, plötzlich gingen sie alle davon. Und er sagt, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wieder, bei so einigen hat es zu wahren Glauben geführt. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Kapitel 7 ist dann auf der Reise nach Jerusalem zum Laubhüttenfest. Ja, in diesen Kapiteln kommen ganz häufig die jüdischen Feste vor. Also der jüdische Sabbat, dann ist es kurz vor dem Passafest, hier ist es nun auf der Reise zum Laubhüttenfest. Aber es ist immer in Verbindung, im Grunde all diese Feste, sie sollten auf Christus weisen. Sie sollten eigentlich Hinweise sein auf Christus, auf den versprochenen Retter. Und genau an diesen Festen ärgern sich die Menschen an ihm. Sogar seine eigenen Brüder unterstellen ihm falsche Motive. Ja? Und die auf dem Volk, da sagen wir, oh, wir erkennen, woher er ist. Wir wissen doch, das ist doch nur der Sohn von Josef. Wir kennen doch, wer er ist. Kapitel 7, Vers 37 heißt es. Aber an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, also hier ist das Laubhüttenfest gemeint, woran erinnerten sich die Juden beim Laubhüttenfest? Nun, während der Wüstenwanderung, wo sie nur in Hütten, in Zelten lebten, hat Gott sie versorgt. Unter anderem, womit? Mit Wasser aus dem Felsen. Und deswegen hatten sie am letzten Tag eine große Zeremonie, eine Wasserzeremonie, wo Wasser geschöpft wurde. Am letzten Tag des großen Tages des Festes, da aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also wieder, er gebraucht hier dieses Fest, um darauf hinzuweisen, was wahrer Glaube ist. Und zwar Glaube an ihn. Und dann heißt es auch, einige nun von der Volksmenge sagten, als sie dieses Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Vers 40. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Und es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Also ein Unglaube, falsche Meinungen, Zweifel daran, wer er ist, obwohl er selber sich deutlich offenbart als der wirklich Wasser zum Leben gibt. Kapitel 8, das Licht der Wahrheit, finden diesen Abschnitt in den ersten 11 Versen von der Ehebrecherin. Vielleicht erinnern sich einige von euch, als wir das behandelt haben. Es ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich gehört es nicht zu der ersten Abschrift von Johannes. Manchmal findet sich das, in manchen Manuskripten findet sich das gar nicht, manche an anderen Orten. Aber es gibt einige Hinweise darauf, dass es tatsächlich eine wahre Geschichte ist. Genau, aber hier finden wir also diese Szene mit der Ehebrecherin und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, bekannte Geschichte. Dann geht es aber weiter in Vers 12 bis 36, die Erkenntnis der Wahrheit. Jesus erspricht, dass er das Licht der Welt ist und dass er vom Vater gesandt wurde in diese Welt. Dann heißt es hier in Vers 29 und 30, und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und als er all dies redete, glaubten viele an ihn. Also immer wieder ein Hinweis, was er getan hat, was er gepredigt hat. Und immer wieder der Hinweis über den Glauben. Und dann finden wir und das kehrt dann immer schnell wieder um, wieder ein Streit über Abrahams wahre Nachkommenschaft. Jesus erlehrt in Kapitel 8 hier weiter, dass der Glaube die geistliche Kindschaft anzeigt. Und hier geht es darum, wessen Kinder wir sind. Sind wir tatsächlich Abrahams Kinder? Ja, und die nicht glauben, Von denen sagt Jesus, also Abraham freute sich, als er meinen Tag sah. Und wenn ihr wirklich Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr an mich glauben. Aber ihr seid Kinder des Teufels. Und so gibt es hier wiederum Streitigkeiten, bis dahin, dass sie Steine aufhoben und wollten ihn steinigen. Kapitel 9, Heilung des Blindgeborenen. Hier geht es los mit, dass er einen Blindgeborenen sehend macht. Und dann gibt es ein langes Verhör der Schriftgelehrten, der Juden, die nicht fassen können, wie nun dieser Blinde sehend geworden ist. Erst glauben sie ihm nicht und rufen sogar noch seine Eltern als Zeugen und so weiter und so fort. Ist eine ziemlich unterhaltsame Geschichte, ehrlich gesagt, auch mit einiges an Ironie oder Sarkasmus vielleicht. Aber es mündet dann auch in eine Predigt, wo Jesus darüber lehrt, was wahres Sehen heißt. Und wahres Sehen bedeutet Buße tun und glauben. Und nicht nur das leibliche Sehen. In 9, Vers 35 lesen wir, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, also den Blindgeborenen, der sehen wurde. Er wurde aus der Synagoge ausgeschlossen. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Also er macht eine Predigt daraus, aus diesem ursprünglichen Wunder, dass ein Blindgeborener sehend wird, zeigt er diese geistliche Dimension von Sehen und Blindheit. Und dann finden wir in Kapitel 10 die Lehre von dem guten Hirten. Er vergleicht sich mit der Tür zu den Schafen und dann als der gute Hirte der Schafe. Und das Ganze am Tag der Tempelweihe. Das ist im Grunde ein zwischentestamentliches Fest, nachdem der Tempel ja so verunreinigt wurde in der Makkabäerzeit. Dann wurde er zu Chanukka wieder neu geweiht und das feierten sie dort. Und hier heißt es dann in Kapitel 10, Vers 24, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Also auch nach seiner Predigt, wo er so deutlich das Evangelium predigt, dieses Bild von dem guten Hirten, der sein Leben gibt für seine Schafe und was im Grunde aufzeigt, wo die Sendung Christi hinführen soll, aber die Leute glaubten nicht an ihn. Und so finden wir dann einen Übergang, zwei Kapitel, Kapitel 11 und 12, ist sozusagen ein Übergang zu dem größten Zeichen. All diese ersten Kapitel, es zeigt immer viel auf über Jesus. Einmal, wie die Leute an ihn glaubten, aber auch, wie viele sich an ihm stießen, wie viele ihn in Unglauben ablehnten. Und jetzt mündet das Ganze zu einem Höhepunkt, und zwar zu dem größten Zeichen. Aber auch das wird erstmal angezeigt. Kapitel 11 finden wir die Auferweckung des Lazarus. Eine Totenauferweckung. Und gleich darauf, weil das natürlich großes Aufsehen wirkt und das selbst nach Jerusalem gebracht wird, das war ja schon nahe von Jerusalem, kommt dann gleich der Beschluss, Jesus zu töten. Er hat Lazarus auferweckt, er hat den Tod besiegt und es führt dazu, Jesus muss getötet werden. Und daran sieht man, dieses große Zeichen der Totenauferweckung, es deutet auch darauf hin, auf das allergrößte Zeichen, nämlich, dass Jesus sterben wird und auferstehen wird. Das finden wir dann auch im Kapitel 12, im ersten Teil, die Salbung in Bethanien, wo Jesus auch darauf hinweist, dass es eine Salbung ist zu seinem auf seinen Tod hin. Und dann zieht er in Jerusalem ein, noch unter großem Jubel, aber auch dann verdichten sich die Hinweise. Ab Vers 20 bis 50 gibt es die Ankündigungen des Todes. Es gibt den Hohepriester, der unwissend eine Prophezeiung ausspricht, dass Jesus für sein Volk sterben wird. Jesus selbst, er erfährt einen Seelenschmerz, eine tiefe Bestürzung, die ihm überkommt, und er merkt, es ist nahe, die Zeit. Und Johannes, er berichtet sogar von Jesaja, der prophezeit hat von der Herrlichkeit Christi, aber auch eben auf den Unglauben, dass die Menschen ihn nicht glauben werden, dass die Menschen ihn auf seine Predigt nicht hören werden, und damit deutet er darauf hin, auf den nun kommenden Tod. Und dann finden wir die Kapitel 13 bis 19, die Leiden des Christus. Hier finden wir im ersten Teil von Kapitel 13 die Fußwaschung. Das ist das, was sozusagen direkt vor dem Abendmahl stattfindet. Wir haben keinen direkten Hinweis auf das Abendmahl, wie in den anderen Evangelien, aber wir finden quasi in dem gleichen Kontext, berichtet uns Johannes, was davor geschah, und zwar die Fußwaschung selbst, eine wunderbare Handlung, die das Evangelium aufzeigt. Dann im zweiten Teil von Kapitel 13 geht es über Verrat und Liebe. Er kündigt an, dass Judas ihn verraten wird, aber auch er ruft seine Jünger auf zur Liebe. Und Kapitel 14 bis 16, die berühmten Abschiedsreden, man kann die unterschiedlich auch inhaltlich sortieren. Für mich, ich fand es sehr, sehr anregend und hilfreich zu sehen. Kapitel 14 ist die Hoffnung durch Gott, den Vater, wo er spricht von dem Haus des Vaters, der Stätte, die er bereiten wird, und wie er zum Vater führen wird. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Im Kapitel 14 geht es um die Verbindung zum Vater, auch durch den Heiligen Geist. In Kapitel 15 die bleibende Verbindung mit Gott, dem Sohn, wo er sich vergleicht als den Weinstock, den wahren Weinstock. Und all die Gläubigen, sie sind wie Reben, und von ihm bekommen sie die Kraft und sie können in ihm bleiben. Und er weist darauf hin, ja, er wird sie nicht alleine zurücklassen. Kapitel 16 dann die wirksame Hilfe durch Gott, den Geist. Also im Grunde die Abschiedsreden, es ist wie eine Art Belehrung der heiligen Trinität, der heiligen Dreieinigkeit. Und wie der Gläubige eine Verbindung hat mit einer jeden Person der Gottheit, das, was sie wirklich brauchten, gerade auch im Anbetracht dessen, was jetzt geschehen wird. Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus um Hilfe für sich, aber auch für seine Jünger betet und um Schutz. Und dann Kapitel 18 bis 19, Verurteilung und Tod, finden hier die Gefangennahme im Garten Gethsemane und einen besonders interessanten Hinweis. In dieser Gefangennahme erstrahlt die Kraft und die Macht Gottes, die Autorität in Jesus. Er sagt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin er. Und sie alle fallen rückwärts hin auf den Boden. Eine unglaubliche Kraft, die hier angezeigt wird. Dann wird Kapitel 18, 12 bis 27, Verleugnung des Petrus, dann Verse Ende von Kapitel 18 und die Hälfte von Kapitel 19 ist dann der Verhör durch Pilatus. Und auch hier zeigt Jesus eine unglaubliche Souveränität, eine Macht. Er weiß, du hast keine Macht über mich, nur weil sie dir vom Vater gegeben ist. Er beschreibt selbst, dass er ein König ist. Ja? Also er ist nicht hilflos, sondern man sieht im Johannesevangelium, wie er eine fast verborgene Souveränität und Kraft und Autorität beibehält in all diesem Leiden. Aber er sich freiwillig hingibt aus Liebe. Und dann finden wir am Ende von Kapitel 19 Kreuzigung und Tod. Dann zuletzt Kapitel 20 und 21 Begegnungen mit dem Auferstandenen. die ersten 10 Verse, das leere Grab. Petrus und Johannes, sie rennen dahin und dann heißt es in Vers 8, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, also Johannes, und er sah und glaubte. Das Grab war leer und Johannes glaubte. Dann begegnet Jesus der Auferstandene, Maria Magdalena, dann begegnet er den Jüngern, dann begegnet er den Jüngern mit Thomas, der vorher nicht da war, dann begegnet er den Jüngern am See Tiberias und hat dieses besondere seelsorgerliche Gespräch mit Petrus. Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Und er sagt, folge mir nach. Weide meine Lämmer, folge mir nach. Genau. Nun, was lehrt das Johannesevangelium über Christus? Eine starke Betonung ist, dass Jesus der herrliche Gott ist. In ihm finden wir die Herrlichkeit Gottes. Und das ist zum einen, dass er der ewige Gott ist. Wir finden das ja schon am Anfang, ja, in dieser Einführung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Noch vor der Schöpfung war Jesus da. Die Geschichte von Jesus beginnt nicht erst in Bethlehem, sondern sie beginnt in der ewigen Vergangenheit. Sie beginnt bei Gott. Und Johannes der Täufer ergibt ja dieses Zeugnis, auch interessant, Kapitel 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Wenn man das mal mit dem Lukas-Evangelium vergleicht, weiß man auch nicht. Also Johannes der Täufer, er ist vor Jesus geboren worden. Aber Johannes, er bezeugt, Jesus war ehe ich war. Johannes, er verweist auf die Präexistenz Jesu. Und dann sagt er zu den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist nochmal ein ganzes Stück zurück. Nicht nur bevor Johannes der Täufer war, sondern ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist schon da gewesen. Und dann im hohepriesterlichen Gebet, Kapitel 17, Vers 5, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Vor der Schöpfung, in der ewigen Vergangenheit, hatte Jesus schon die Herrlichkeit beim Vater. Jesus ist Gott, er ist der ewige Gott. Und er ist völlig wesenseins. Wir finden diese sieben Ich-Bin-Worte und es gibt einige Hinweise darauf, dass es hier diese Verbindung gibt zu dem Namen Jahwe, zu dem Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Aber auch das, was er sagt. Ich bin das Brot, das Licht, die Tür, der Hirte, die Auferstehung, das Leben, Weg, Wahrheit und Leben, der wahre Weinstock. All das, es zeigt etwas von seiner göttlichen Autorität und von dieser göttlichen Erfüllung. Selbst der Hirte, das ist ja ein Bild für den König. Aber Gott hat verheißen, dass er selbst sein Volk ein Hirte sein wird. Und zwar ein guter Hirte. Und so finden wir, dass diese Ich-Bin-Worte, dass diese Lehren von Jesus bekräftigen, Jesus selbst ist Gott. Und er ist wesens eins mit Gott. Wir finden nicht, können jetzt gerade aus Zeitgründen nicht mehr so viel darauf eingehen, aber im fünften Kapitel, wo diese Frage nach dem Sabbat und so weiter angeht, da beschreibt Jesus in größerer Länge seine Wesenseinheit mit dem Vater, dass er eins ist im Werk, im Willen, in der Erkenntnis, in der Herrschaft, in der Herrlichkeit und ihm ist alles Gericht übertragen. All das, was Gott der Vater tut, das tut auch er. In Kapitel 10 heißt es, ich und der Vater sind eins. Und so sehen wir im Johannesevangelium stärker als in den anderen Evangelien wirklich hervorstrahlen, Jesus ist der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Er hat die göttliche Herrlichkeit, er ist Gott, Mensch geworden. Aber als Mensch hat er sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Auch das, ja, Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er, in dieser heiligen Dreieinigkeit, dieser Wesenseinheit, dieser Gleichheit an Herrlichkeit und Ewigkeit und Macht, ordnet sich nun Jesus als Sohn dem Vater unter, um diesen Ratschluss, um diesen Bund der Erlösung zu vollziehen. Und er sagt, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn und so weiter. Aber er ist diese einmalige Verbindung zum Vater. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihm kundgemacht. Jesus ist der, der uns den Vater offenbart. Und deswegen sagt er zu Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er ist dieser Leiter, diese Himmelsleiter zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist Gott. Eines der ganz zentralen Botschaften. Er ist der Christus, dieser Retter, diese Verbindung zwischen Gott und Menschen. Und er ist der Sohn Gottes. Er selbst ist Gott Mensch geworden. Was lehrt das Johannesevangelium über die Rettung? Vor allem die Souveränität der Rettung. Johannes betont wie kein anderer der Evangelisten diesen ewigen Ratschluss, diese Erwählung Gottes. Denn Gott ist es, der den Glauben schenkt. Kapitel 6, Vers 29. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das habt ihr nicht aus euch selbst. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann heißt es, dass der Vater die Menschen dem Sohn übergibt. Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Hier finden wir diese kostbare Lehre der Erwählung. Gott hat sich Menschen zum Eigentum erwählt, ihnen Glauben geschenkt und sie zu Christus geführt und Christus übergeben. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und Jesus kennt die Seinen. Er ruft sie mit Namen. Und die Seinen haben Gemeinschaft mit ihm. Sie hören auf seine Stimme. Und der Sohn gibt den Seinen Leben. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er stirbt für die Seinen, damit sie Leben haben und nicht im Tod bleiben müssen. Und der Sohn bewahrt die Seinen bis zum Ende. Johannes 6, 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Eine absolute Souveränität der Rettung. Von Anfang bis Ende ist es in der Macht Gottes. Und das Wesen der Rettung ist Leben. Johannes, er schreibt sehr, sehr viel von Glauben und wir haben das hier ein bisschen verfolgt. Aber Er schreibt auch von einem zeitlichen Glauben. Die Menschen glaubten an ihn und dann glaubten sie wieder nicht. Sie glaubten an ihn, aber er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was ihnen war. Ein gewisser Glaube allein reicht nicht, sondern er betont, was heißt denn Glaube? Glaube heißt Leben. Glaube heißt Jesus wirklich zu kennen und durch den Glauben an ihn Leben zu haben. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Johannes, er zeigt deutlich auf, dass Glaube etwas ist, was nicht allein rational ist oder nicht nur etwas Zeitliches, sondern was tatsächlich eine Veränderung mit sich bringt. Kapitel 17, Vers 1 heißt es, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Glaube heißt Leben durch die Erkenntnis, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Johannes hat also verstanden, wer keine Gemeinschaft, keinen Frieden mit Gott hat, der hat kein Leben, sondern nur einen langgezogenen Tod. Aber durch Jesus können wir wirkliches, wahres, ewiges, volles Leben haben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das Instrument der Rettung, und das betont Johannes auch wie kein anderer, ist die Wiedergeburt durch den Geist Gottes. In Kapitel 3 sagt er zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir brauchen Wiedergeburt, wir brauchen eine neue Geburt, also ein neues Leben. Wir sind von Natur aus tot. Und dann heißt es auch schon in Kapitel 1, Vers 11, er kam in das Sein und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dieses neue Leben ist eine neue Geburt. Sie ist eine Geburt von Gott, eine Wiedergeburt. Das ist Glaube, das ist wahrer Glaube. Nur noch einige Besonderheiten im Johannesevangelium. Wir haben gesehen, er hat nicht viele Wunder, aber er nennt die Wunder Zeichen. Das heißt, sie haben eine besondere Bedeutung im Johannesevangelium. Er hat all diese Wunder getan, damit sie etwas aufzeigen, damit sie zum Glauben führen. Es ist nicht einfach so, sondern es soll eine Hilfe sein. Nicht allein in der Zeit, nicht allein eine Hilfe gegen Krankheit oder gegen Schwachheit, sondern sie soll ein Zeichen sein, das soll ein Zeichen sein, Jesus ist der Christus, der versprochene Retter. Und diese Zeichen offenbaren nicht nur Jesu Barmherzigkeit, sondern eben auch seine Göttlichkeit, seine uneingeschränkte Macht über die Natur, über die Krankheit, ja, über den Tod selbst. Und dann finden wir im Johannesevangelium eine sehr persönliche Note. Jesus, er spricht mit vielen, er begegnet den Menschen ganz persönlich. Auf sehr einfühlsame Weise, wie er mit Nikodemus spricht, oder der Frau am Brunnen, oder dem Blindgeborenen, wie er Maria Magdalena oder Philippus oder auch Thomas dann als Auferstandener begegnet. Und wir finden hier auch das Gespräch mit Petrus am Ende. Wir finden hier ganz persönliche und einfühlsame und eindringliche Begegnungen von Jesus mit den Menschen, die uns dazu einladen, uns auch mit diesen Personen zu identifizieren, aber etwas mehr von dem Herzen Jesu zu erkennen, wie er mit ihnen in unterschiedlicher Weise, wie er mit ihnen spricht, wie er weiß, was sie bedürfen. Und es zeigt uns, diese persönlichen Begegnungen ist das, was wir brauchen, um an Jesus zu glauben. Was es heißt, Jesus zu kennen. Nicht nur irgendwo seine Macht erlebt zu haben, sondern ihm nahe zu kommen. Wie diese Personen, mit denen er hier im Evangelium spricht. Dieses Evangelium, wir sollen es lesen und die Worte Jesu in unser Herz dringen lassen, bis auch wir, wie Thomas am Ende, beten können, mein Herr und mein Gott. Und darum ist es durchaus richtig, was Origenes hier schreibt, um das Evangelium recht zu verstehen, muss man selbst wie sein Verfasser an der Brust Jesu geruht haben. Soweit. Amen. Gibt es noch direkte Fragen zum Johannesevangelium? Eine ziemliche Fülle. Einige von euch waren dabei, wo wir über einen längeren Zeitraum da durchgegangen sind. Es gibt viele Details, die es zu beachten gibt. Aber vor allem zu verstehen, hier erkennen wir, hier werden wir konfrontiert mit der Erhabenheit Jesu, der sich erniedrigt hat, um uns zu begegnen. Lass uns beten.